Ihr Lieben, wir sind am Ende. Wir sind am Ende des Kirchenjahres. Der Ewigkeitssonntag, der Totensonntag ist der letzte Sonntag des Kirchenjahres. Aber wir sind auch am Ende. Unser Modernisierungsprozess ist ans Ende gekommen. Das ist der letzte Gottesdienst hier in der Christuskirche. Katrin Obermeier hatte schon gesagt, in der nächsten Woche ziehen wir ein ins Martin-Luther-Haus. 11 Uhr. Das ist Save the Date, Leute. Ja, das ist unser großer Tag. Wir sind am Ende und wir sind dankbar für diese Zeit hier in der Christuskirche. 4 Monate mit unseren Freunden. Einer ist sogar da. Reinhard, ich grüße dich. Ein Freund aus der Christuskirche. Aber wir sind am Ende. Wir sind am Ende. Totensonntag, Ewigkeitssonntag. Wir gedenken der Verstorbenen und wir denken an unsere eigene Vergänglichkeit. Dass wir selbst gehen müssen irgendwann, dass auch unser Leben irgendwann zu Ende geht. Aber Totensonntag und Ewigkeitssonntag bedeutet auch, positiv in die Zukunft zu gucken, auf die Ewigkeit, das in den Blick zu nehmen, was Gott uns versprochen hat. Ich bin am Ende, sagen aber auch manche Menschen. Menschen, die sagen, ich kann nicht mehr. Ich bin am Boden. Ich habe keine Kraft mehr. Ich bin einfach kaputt, ich bin am Ende. Und vielleicht kennst du diese Aussage von dir selbst, dieses Gefühl, ich kann einfach nicht mehr, es ist vorbei, es ist Schluss, ich bin am Limit. Wir wollen uns heute Abend die Juden anschauen in der Zeit im 6. Jahrhundert vor Christus. Sie waren im babylonischen Exil und die Juden waren wirklich am Ende. Was war die Situation? Die Situation war die gewesen, dass im Jahr 587 vor Christus Nebukadnezar, ein König, kommt und Jerusalem zerstört, den Tempel zerstört und die Juden in die Verbannung führt, also in den Irak. Das ist die größte Krise Israels und das Leid ist vielschichtig. Ja? Auf der einen Seite waren die Leute nicht mehr in ihrer Heimat, sie waren in der Fremde. Keine gewohnte Sprache mehr. Keine gewohnten Traditionen, die Kultur, alles war fremd. Sie waren in der Fremde. Und sie waren nicht freiwillig in der Fremde, sie sind gezwungen worden. Sie waren gefangen, sie waren fremdbestimmt. Heimat weg, fremdbestimmt, gefangen im Irak, damals Babylon. Die größte Krise aber war die Frage nach Gott. Wo ist Gott eigentlich? Gibt es ein Problem mit dem Ton? Nicht? Okay, ich dachte, ich höre so einen Hall, aber okay. Bitte? Ist okay. Gut. Eine religiöse Krise. Was ist mit Gott? Wo ist Gott in dieser Situation? Denn die Juden hatten mehrere Jahrhunderte einen Tempel und der Tempel stand dafür, dass Gott in ihrer Mitte ist, dass Gott gegenwärtig ist. Aber jetzt ist der Tempel weg und die Frage war, was ist mit Gott? Was ist mit Gott? Wo ist Gott? Haben sie Gott auch verloren? Ist Gott nicht mehr ihr Gott? Ist der Gott der Babylonier ein größerer Gott? Wo ist Gott in ihrer Not, in ihrer Krise? Das war ihr großes Problem. Wir haben heute eine andere Situation. Wir leben Gott sei Dank in einem freien Land. Religionsfreiheit, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, ihr alles seid frei. Aber auch heute gibt es die Situation, dass Menschen sich gefangen fühlen. Gefangen, weil sie voller Sorgen und Ängste sind, wenn sie in die Zukunft gucken. Gefangen, weil sie hoffnungslos sind. Gefangen, weil sie ein Bild von sich haben, sie denken nur schlecht über sich, dass sie nichts wert sind, dass sie nichts können. Menschen sind gefangen in Süchten, in schlechten Angewohnheiten. Menschen fühlen sich auch wie gefangen in Systemen. Ja, wenn sie in einer Familie leben, wo sie Leid erfahren, wo Kinder Leid erfahren, wenn man in einer Ehe beengt ist und sich wie gefangen und in einem Käfig fühlt. Auch wenn wir in einer freien Gesellschaft leben, es gibt viele Menschen, die sich heute als gefangen erleben. Und darum auch die Situation der Jüdinnen und Juden damals gut verstehen. In der Fremde, nicht bei sich sein. Wir hatten neulich einen Impulstag mit Johannes Hartl, der hat davon gesprochen. Sind wir bei uns selbst, bei unserem Leben, bei dem, was uns ausmacht, oder werden wir ständig fremdbestimmt von irgendwelchen Problemen, von irgendwelchen Dingen? Und so fühlen sich Menschen fremdbestimmt, nicht bei sich. Und darum ist die Erfahrung der Juden und die Situation der Juden eine Situation, die Menschen heute gut kennen. Es gibt im Alten Testament viele Texte, die diese Krise beschreiben, aber es gibt aber auch Texte im Alten Testament, die Hoffnungstexte sind. Und ich habe euch heute einen Psalm mitgebracht, ein Hoffnungslied. Dieser Psalm ist heute vorgeschlagen als Predigttext von unserer evangelischen Kirche. Ich lese Psalm 126. Ihr könnt ihn, wenn das möglich ist, ihn hier vorne mitverfolgen. Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Dann wird unser Mund voll Lachens und unsere Zunge voll Rühmens sein. Dann wird man sagen unter den Heiden, der Herr hat Großes an ihnen getan. Der Herr hat Großes an uns getan, darüber sind wir fröhlich. Herr, bringe zurück unsere Gefangenen, wie du die Bäche wiederbringst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und streuen ihren Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Garben. Dieser Text ist ein Hoffnungstext und es ist erstaunlich, wie positiv in diesem Text geredet wird. Ja? Wenn der Herr die Gefangenen Zions erlösen wird, so werden wir sein wie die Träumenden. Na, der Herr wird uns erlösen, er wird uns befreien. Gar kein Zweifel, gar keine Frage, das wird so kommen. Und dann werden wir lachen und uns freuen und jubeln. Der Psalmbeter ist sich ganz sicher, das Ganze geht gut aus. Wir kommen wieder zurück aus der Gefangenschaft in das gelobte Land. Und das ist schon außergewöhnlich. Und da sagen die Juden, wir werden sein wie die Träumenden. Ich finde das ein wunderschönes Bild. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist mit den Träumen, ob ihr viel träumt. Manchmal träumt man ja Dinge, wo man einfach sagt, was soll das? Ja, dieser Traum hat keine Bedeutung, das ist irgendwie durcheinander. Manchmal gibt es Albträume. Oder hier im Text ist einfach so gemeint, wir werden sein wie die Träumenden. Es ist zu schön, um wahr zu sein. Es ist zu schön, um wahr zu sein, dass wir wieder eine Heimat haben. Ein Zuhause, dass der Tempel wieder steht, die Stadt Jerusalem wieder steht. Es ist einfach zu schön, um wahr zu sein. Wir werden sein wie die Träumenden. Und die spannende Frage für damals, aber auch für uns heute ist, wie schaffen es Menschen eigentlich, in einer Not, in einer Krise, solch eine Hoffnung zu haben? Woher kommt Hoffnung? Woher kommt Zuversicht? Wie gewinnen Menschen Hoffnung? Und das ist eine wichtige Frage und es ist ja so, dass viele Dinge können wir nicht machen. Die gehen nicht auf Knopfdruck. Hoffnung. Hoffnung kann ich nicht produzieren. Ich kann nicht sagen, so jetzt hoffe mal und dann funktioniert das schon. Das ist genauso mit dem Lieben. Man kann nicht auf Kommando lieben. Du sollst lieben. Jetzt lieb doch mal diese Person oder jene. Liebe, ja wie passiert eigentlich Liebe? Wann verliebt man sich? Warum empfindet man Zuneigung zu dem einen Menschen und zu dem anderen nicht? Das ist doch auch irgendwie ein Geheimnis. Wie entsteht denn Vertrauen? Vertrauen entsteht, wenn wir jemanden als vertrauenswürdig erleben und dann merken wir, wir können vertrauen. Wie ist das mit Freude? Freude kann man auch nicht anordnen, sondern wenn uns eine Nachricht erreicht, die uns froh macht, dann stellt sich Freude ein. Und so ist es auch bei der Hoffnung. Hoffnung können wir uns nicht einreden, sondern Menschen gewinnen dann Hoffnung, wenn ein Impuls von außen Hoffnung in ihnen weckt. Und so ist es hier auch und so ist es auch in unserem Leben. Bei den Juden waren es die Propheten. Es gab Propheten in der Zeit des Exils, die haben Gottes Wort gesagt. Und aufgrund dieses Wortes haben die Juden Hoffnung bekommen. Es gab ja vor dem Exil, vor dieser Krisenzeit gab es Propheten. Ja, der Elia ist uns bekannt, der Hosea, der Amos. Aber dann gab es eben in diesen 60, 70 Jahren, hat Gott Männer und Frauen berufen, Von den Frauen wissen wir leider nichts im Alten Testament, aber so wie ich unseren Gott kenne, hat er auch Frauen berufen. Das ist uns leider nicht überliefert, aber da waren bestimmt Frauen dabei, die die gute Botschaft, das Wort Gottes weitergegeben haben. Ich habe euch einen Text mitgebracht aus Jeremia 29. Und dieser Text hat dazu geführt, dass Hoffnung gewachsen ist. Hoffnungsworte für Israel. Da sagt Gott in Jeremia 29, ich weiß wohl, was ich für Gedanken über euch habe, spricht der Herr. Ich werde eure Gefangenschaft wenden und euch wieder an diesen Ort bringen, von wo ich euch habe wegführen lassen. Dieses Wort Gottes erklingt den Juden, den Israeliten im Exil, und dann beginnt das Vertrauen, dann beginnt die Hoffnung in diesen Gott. Und so ist es auch heute. Wenn du wissen willst, wie kriege ich Hoffnung für mein Leben, Zuversicht für mein Leben, für meine Schule, für den Alltag, für was auch immer, dann ist es wichtig, dass wir uns dem Wort Gottes aussetzen, dass wir auf Gott hören. Und ich habe für euch heute Morgen 3 Hoffnungsworte mitgebracht von Jesus Christus für uns und unsere Situation. Und wenn wir uns auf diese Worte einlassen, dann sind unsere Krisen nicht weg, unsere Probleme nicht weg, aber wir gewinnen Hoffnung. Das erste Hoffnungswort, Jesus Christus spricht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot, aber sieh doch, ich lebe für immer und ewig. Wir reden heute über das Sterben, über den Tod. Wer kann sagen, ich war tot? Das kann nur einer. Und dieser Jesus sagt, ich bin der Erste in deinem Leben und in dieser Welt. Ich habe das erste Wort gesprochen, ich habe die Welt ins Leben gerufen und ich werde auch der Letzte sein in dieser Welt. Ich bin in deinem Leben der Erste, ich habe dich in diese Welt hineingeliebt. Ich habe dich geschaffen und ich werde auch am letzten Tag, wenn du stirbst, da sein. Ich bin der Erste, ich bin der Letzte, ich umfasse alles, ich lebe. Und dieser Zuspruch, wenn der wirklich wahr ist, dann darf uns das mit Hoffnung erfüllen. Ich bin der Erste und der Letzte, ich bin der Lebendige. Das zweite Hoffnungswort, was ich euch mitgebracht habe, von diesem auferstandenen Jesus. Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr die Nachrichten anschaut. Da gibt es schon viel Grund zum Erschrecken. Ja, wenn man in die Ukraine guckt, wenn man in die USA schaut, wenn man nach Israel guckt, wohin auch immer. Es gibt viel Grund zum Erschrecken, zur Furcht, zur Sorge. Dieser Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Du musst... Lass dich nicht erschrecken, sondern setz dein Vertrauen in mich. Setz deine Hoffnung und deinen Glauben in mich. Es ist nicht alles dann einfach und es ist nicht unkompliziert und es ist nicht alles gut. Aber du musst nicht verzweifeln und verzagen. Du darfst deine Hoffnung auf mich setzen. Dieses Wort kann Hoffnung machen, kann uns Mut geben für den Alltag, für die Schule, für die im Beruf, in der Familie, mit den Kindern, in den Herausforderungen, die wir haben, kann dieses Wort uns Mut machen. Und das dritte finde ich auch ein Hoffnungswort. Jesus Christus spricht, meine Gnade ist genug für dich, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Es geht hier um Paulus, der Probleme hatte, der hatte irgendwelche Probleme, er hatte irgendeine Erkrankung und hier wird uns einfach gesagt, es kommt nicht darauf an, dass du alles im Griff hast. Es kommt nicht darauf an, dass du immer stark bist, dass du immer erfolgreich bist, sondern Jesus sagt, gerade wenn du nicht mehr weiter kannst, wenn du am Ende bist, wenn du am Limit bist, wenn du im roten Bereich bist, bin ich da und gebe dir meine Kraft und bin wirklich gegenwärtig und stärke dich. Da kannst du mich so richtig erleben. Also auch die Schwachheit ist eine Chance. Die Schwachheit ist eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Diese 3 Jesusworte sind Hoffnungsworte, die auch in deinem Leben Hoffnung wecken wollen, die auch in deinem Leben Vertrauen und Glauben wecken wollen. Schauen wir nochmal auf die Ewigkeit. Wir haben ja Ewigkeitssonntag. Wir schauen nicht nur auf die Verstorbenen, sondern wir schauen auch auf das ewige Leben. Wo kommen wir eigentlich hin, wenn wir sterben? Was passiert dann eigentlich mit uns? Wie wird das denn eigentlich sein im Himmel? Nun ist die Bibel da eher zurückhaltend. Ein paar Schlagworte gibt sie. Wir haben eben den Klassiker gehört, Katrin Obermeier hat ihn vorgelesen, aus Offenbarung 21. Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Dieser Text berührt Menschen, weil das wünschen sich Menschen, dass es keinen Tod mehr gibt, keine Tränen, keine Schmerzen mehr, keine Krisen, keine Nöte. Und hier wird uns versprochen, Gott wird all das beseitigen. Er kommt mit einem riesengroßen Taschentuch. Er wird deine Tränen abwischen. Er wird deine Tränen abwischen und deine Tränen abwischen. Gott macht irgendwann alles gut. Und das ist zärtlich, ein zärtlicher Gott. Aber es gibt noch einen anderen Text über den Himmel und der ist mir noch wichtiger. Der ist aber unbekannt. Es ist nicht so ein klassischer Himmelstext, aber für mich ist er mein privater Himmelstext und den möchte ich gerne mit euch teilen. Es ist ein Vers von Jesus aus Johannes 16. Und zwar sagt Jesus über den Moment, wenn wir ihm begegnen, ob wir jetzt sterben oder wenn er wiederkommt: Ich will euch wiedersehen und euer Herz soll sich freuen und eure Freude soll niemand von euch nehmen. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe mir schon oft vorgenommen, wenn ich mal vor Gott stehe, wenn ich sterbe und bin bei Jesus oder wenn Jesus wiederkommt, wie auch immer, dann habe ich Fragen. Dann möchte ich Gott Fragen stellen. Warum ist dieses oder jenes so geworden in dieser Welt? Warum hat Gott dieses oder jenes nicht anders geführt? Mit meinem Leben, mit dem Leben von lieben Menschen. Warum hat er nicht Dinge anders gemacht? Warum hat er in dieser Welt Leid zugelassen? Ich habe Fragen und ich will, dass Gott mir meine Fragen beantwortet. Und das habe ich lange gedacht und dann bin ich auf diesen Text gestoßen. Hier wird uns gesagt, wenn wir vor Jesus stehen, wenn dieser Tag kommt, wenn wir sterben und ihm begegnen oder wenn er wiederkommt und wir ihm begegnen, da werdet ihr mich nichts fragen. Da werden wir keine Fragen stellen. Die Fragen, die wir haben, die verstummen. Die Fragen, die wir haben, kommen zur Ruhe, einfach weil Jesus reicht. Seine Gegenwart, seine liebende Gegenwart wird so beglückend für uns sein, so großartig für uns sein, dass uns die Fragen einfach nicht mehr einfallen, die uns hier auf dieser Welt noch so geplagt haben. An dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wir werden staunend vor ihm stehen und werden einfach seine Nähe und seine Präsenz und seine Liebe genießen. Und das finde ich ein wunderbares Bild. Es gibt einen dänischen Philosophen, Søren Kierkegaard, der ist sehr bekannt. Der hat das auch so geglaubt und auf seinem Grabstein steht folgender Satz: Noch eine kleine Zeit, dann ist's gewonnen. Dann ist der ganze Streit in nichts zerronnen. In Rosensälen werd ich ohn Unterbrechen in alle Ewigkeit mit Jesus sprechen. Das war sein Glück, seine Vorstellung von Glück. Gemeinschaft mit Jesus zu haben, vor ihm zu stehen, ihn zu sehen, ihm zu begegnen, das ist Glück, das ist der Himmel. Und von Adolf Schlatter, das war auch ein Bibelausleger, wird erzählt, er hat seinen Vater im Sterben begleitet und er saß und hat ihm Bibelworte vorgelesen, hat mit ihm das Vaterunser gesprochen. Und da hat er ihm auch die Offenbarung vorgelesen, ne? Die Gassen aus Gold, die Straßen aus Gold in diesem neuen Jerusalem und Tore aus Perlen. Und da hat der Vater nur gerufen: Weg mit dem Plunder, Ich möchte am Hals Jesu hängen. Mir ist egal, wie es im Himmel sein wird, ob ich da besonders schöne Gefühle habe. Ich möchte bei Jesus sein. Das ist diese Grundüberzeugung. Und die Grundüberzeugung des Neuen Testamentes, der Himmel bedeutet, Jesus zu sehen. Das ist Glück, wahres Leben, wenn du Jesus gegenüberstehst. Und wenn das so ist, liebe Freunde, wenn die Begegnung mit Jesus Glück ist und Himmel, dann sollte uns das Wichtigste sein, schon in dieser Welt auf Tuchfühlung zu gehen mit Jesus, Jesus zu suchen, in seiner Nähe zu sein, die Gemeinschaft mit ihm zu pflegen. Ich komme zum Schluss. Wir sind am Ende. Ich bin am Ende meiner Predigt und wir sind auch am Ende dieser Christuskirchenzeit. Wir sind am Ende des Kirchenjahres und wir dürfen uns auf Advent freuen. Wir dürfen uns aufs Martin Luther ausfreuen. Es wird großartig, kann ich euch schon mal versprechen. Aber, und dazu lade ich euch in besonderer Weise ein, wir dürfen uns auf Gott freuen. Wir dürfen uns auf Jesus freuen. Und dann, wenn wir vor ihm stehen, werden auch wir sein wie die Träumenden, um im Bild des Psalmisten zu bleiben. Wenn wir vor Jesus stehen, werden wir auch sein wie die Träumenden, die noch nicht fassen, was sie sehen. Amen.